wenn mir eine Strecke nicht gefallen hat, also beziehungsweise wenn abzusehen war, dass die, weiß ich nicht, mir an dem Tag zu lang war oder ich Bock hatte, halt mehr nachzudenken, also irgendwie das ruhiger anzugehen, dann habe ich die Mitpilger gefragt, die manche machen die Strecken ja 3-4 Mal, haben die schon gemacht. Ja, wie wird denn der nächste Tag? Wird der schön? Also ist es eine schöne Strecke, eine schöne Olivenhain oder so? Nee, ist langweilig, aber muss man machen. Und dann, wenn jemand zu mir muss man machen gesagt hat, dann bin ich die Strecke einfach mit Blablacar oder mit dem Bus gefahren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Miles, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist ein Gast bei mir, der dafür bekannt ist, den Finger genau in die Wunde zu legen, wenn es um Arbeit, Produktivität und Sinn geht. Und das mit Humor, Energie und einer guten Portion Provokation, Martin Gähl. Martin ist Keynote-Speaker, Autor und Unternehmer. Er steht für Provotainment, provokant und unterhaltsam zugleich, und er zeigt in seinen Büchern und Vorträgen, wie wir Arbeit neu denken können, indem wir das Überflüssige einfach lassen. In seinem neuen Buch Arbeit einfach lassen, warum mehr das Ziel verfehlt, das gerade im Business Village Verlag erschienen ist, sagt er, dass wir 20% wertlose Arbeit einfach streichen können. Martin, schön, dass du heute bei Education Minds bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Ivo, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
Martin, du bist jemand, der sagt, weniger Arbeit kann mehr Wirkung entfalten. Du beobachtest seit Jahren, wie Organisationen und Menschen in Meetings, Mails und Formularen ertrinken. Und du zeigst, wie sie sich daraus befreien können. In deinem neuen Buch gehst du noch einen Schritt weiter und forderst, lassen wir 20% wertlose Arbeit weg, dann können wir weniger arbeiten und trotzdem mehr erreichen. Martin, bevor wir richtig loslegen, kommt wie immer meine Einstiegsfrage. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
1999, also im letzten Jahrtausend, hat mich ein Freund gefragt, gründest du mit mir die Firma Knack die Nuss? Dann hat jeder von uns 500 D-Mark, noch keine Euro, damals waren es D-Mark, in den Topf eingezahlt. Wir haben ein Gewerbe angemeldet, haben die Firma Knack die Nuss gegründet. Und seitdem bin ich Unternehmer. Ich habe weitere Firmen gegründet, Sweet Souvenir, Askabit, Unect. Und vor allen Dingen, da bin ich sehr stolz drauf, 61 Arbeitsplätze geschaffen in den Firmen. Und dann erst mit diesen ganzen Erfahrungen aus 15 Jahren Unternehmer sein, habe ich angefangen, Bücher zu schreiben, inzwischen 6 Bücher und rund 800 Keynotes gehalten. Das ist so in 3 Sekunden mein Werdegang.
Das ist ja wunderbar, auch dieser Name Knack die Nuss und eben, dass du stolz darauf bist, dass diese Firmen oder Organisationen, die du aufgestellt hast, tatsächlich zu Arbeitsplätzen geführt haben. Und heute habe ich angefangen mit diesem Buchtitel, dein neues Buch Arbeit einfach lassen, warum mehr das Ziel verfehlt. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe dich kürzlich an einem Vortrag hier in der Schweiz über das Buch erzählen gehört. Und jetzt bin ich natürlich neugierig. Wie kam es zu dieser provokanten These? Was war der Auslöser, dich mit dem Weglassen von Arbeit zu beschäftigen?
Mich ärgert tatsächlich die öffentliche Debatte über Faulheit. Und die ist immer angelehnt an die Arbeitszeit. Und ja, 40% aller Deutschen arbeiten inzwischen in Teilzeit. Trotzdem haben alle Deutschen zusammen letztes Jahr so viele Stunden gearbeitet wie nie zuvor, nämlich 55 Milliarden. Und ich möchte gerne eine Debatte darüber, wie wir bessere Leistung bringen. Und das bessere Leistung bringen wir, wenn wir gesund sind. Bessere Leistung bringen wir, wenn wir nicht überlastet sind. Und deswegen geht's in meinen Büchern und gerade bei Arbeit einfach lassen um Energiemanagement und um Zeiteinsatz für wertvolle Tätigkeiten. Und wertvolle Tätigkeiten können wir nur dann tun, wenn wir das Wertlose weglassen.
Du sagst, die Zeit klug einsetzen, das Wertlose weglassen, schauen, was wirklich wichtig ist. Und das ist ja nicht das erste Buch von dir. Du hast vorher schon Mythos Fachkräftemangel veröffentlicht. Dann gab es den Buchtitel Rock Your ID bis hin zur Delete-Strategie. Gibt es einen roten Faden, der sich durch deine Arbeit zieht?
Der rote Faden ist definitiv die Innovation. Also das ist das, was mich begeistert, was Menschen bewegt, was Menschen tun, anpacken. Und das setzt eben genau voraus, dass wir auch bereit sind, Dinge wegzulassen. Weil viele sagen, also ich meine, ihr Schweizer seid ja sowieso weit auf Platz 1 immer mit Innovation, aber wir Deutschen fallen ja zurück in allen Trends. Und dann wird gesagt, weil wir faul sind. Und ich behaupte das Gegenteil. Ich sage, Innovation braucht Platz. Und alle Menschen, die mit denen ich spreche, sagen, wir sind überlastet. Und das ist dann der rote Faden. Innovation braucht Platz. Innovation findet sofort statt, wenn du dafür Platz schaffst. Und dieses Platz schaffen, das ist gerade der Engpass.
In deinen Büchern kommt immer wieder dieser Begriff vor, Provotainment. Das bedeutet provokant und unterhaltsam. Und ich stelle mir gerade die Frage, ja, wie hilft Provokation, Denkblockaden zu lösen? Und vielleicht noch die Zusatzfrage, welche Rolle spielt für dich Humor im Umgang mit Veränderung?
Humor ist extrem wichtig. Menschen lachen gerne. Wenn ich in Unternehmen reinkomme, ich bin ja viel im Mittelstand unterwegs und ich spüre sofort an der Atmosphäre, ob hier eine gute Unternehmenskultur ist oder eine schlechte. Und die gute Unternehmenskultur erlebe ich dann, wenn gelacht wird, weil das bedeutet, man kann einfach mal einen Witz reißen, man kann auch einfach mal miteinander lachen, diese Zeit miteinander verbringen und dann aber auch wieder konzentriert an die Arbeit gehen. Und Provotainment bedeutet für mich, dass ich nur dann etwas bewirke, etwas auslöse in Menschen, wenn ich einen Kern treffe, wenn ich zum Kern vorstoße. Und das schafft eben Provokation. Und die darf aber nicht bierernst sein. Ja, wir trinken ja gerne Bier, wir Deutschen. Also die darf aber nicht bierernst sein, sondern das funktioniert dann am besten, wenn man gleichzeitig lacht. Das heißt, ich sage mal gerne, ich werde für harte Anklagen bezahlt, weil die Menschen dabei lachen. Ja, weil es unterhaltsam ist, weil ich mit Elefanten mitbringe, weil ich ein Nudelholz auf der Bühne schwinge und so. Also es ist eine Show, die ich mache, aber nicht um der Show willen, sondern um der Inhalte willen. Und das ist dann für mich sozusagen beste Bildung.
Diese haptischen Objekte, das kann ich bestätigen, habe ich selber gesehen bei der Keynote, die ich von dir beobachten, zuschauen durfte. Da ist ja plötzlich ein Bergsteigerseil quer über die Bühne geflogen. Nudelholz war auch im Einsatz. Und weißt du, wir sind ja heute hier in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung unterwegs. Und hier spreche ich immer wieder mit Bildungsfachleuten über Möglichkeiten, der Stofffülle zu begegnen, Komplexität zu bearbeiten, so dass neue Generationen von Lernenden leichter den Zugang zu herausfordernden Inhalten finden. Und hier bin ich neugierig von dir zu erfahren, ja, was bedeutet für dich einfach lassen konkret? Geht's dir um Vereinfachung? Geht's um Priorisierung? Oder geht's gar um eine radikale Kulturveränderung?
Es geht um die radikale Kulturveränderung in dem Sinne, dass wir, das hatte ich ja schon gesagt, über Leistung reden und über gesunde Leistung und damit über gesunde Arbeit. Und das passiert in der Öffentlichkeit bisher viel zu wenig. Menschen werden überlastet und das Faszinierende ist ja, wir entwickeln immer mehr Tools für gute Workflows, für To-Do-Listen und so weiter und so weiter. Und das hilft uns auch in einem gewissen Maß. Aber gleichzeitig sind die ganzen Apps und die ganzen Tools und die ganzen Meetings, die daraus entstehen und die ganzen Aufgaben, die daraus entstehen, genau das, was zum zu viel von allem führt. Und deswegen ist, glaube ich, die größte Bildungsaufgabe gerade, Dinge zu vereinfachen. Dabei können wir gerne alle Tools nutzen, aber die Tools an sich helfen uns nicht dabei zu vereinfachen, sondern das Vereinfachen ist das Mindset. Das Vereinfachen ist die neue Kultur aus der Fülle, die einfach da ist, das rauszufiltern, das zu finden und sich als Gemeinschaft, als Gesellschaft und auch als Unternehmen darauf zu verständigen, okay, was ist das, was wir jetzt wirklich tun und wo wir den Fokus drauf legen und womit wir die Wertschöpfung erzielen?
Martin, du sprichst hier von Vereinfachung, in deinen Büchern auch vom Weglassen. In Unternehmen hingegen ist oft die Rede von Effizienzsteigerung. Wie unterscheiden sich diese Begriffe?
Das ist ja so dieses bekannte Beispiel, ich kann auch sinnlose Dinge immer effizienter machen. Ich zitiere im Buch ja auch ganz viele Studien, die festgestellt haben, zwischen 30-41% der Aufgaben, die Menschen effizient tun, sind aber sinnlos. Sinnlos im Sinne von, sie stiften keinen Wert zum Zweck des Unternehmens oder zum Zweck der Gesellschaft. Und dann erleben Menschen entweder ein Burnout oder ein Bore-out. Ganz viele Leute sagen, ey, ganz ehrlich, ich könnte jeden Tag 3 Stunden früher nach Hause gehen, weil ich bin längst fertig. Aber ich muss hier meine Zeit absitzen. Und das fördert ja keine Leistung, das fördert auch keine Innovation. Und deswegen sage ich ja, ne, mindestens 20%, in manchen Organisationen tatsächlich eben auch bis zu 41% der Aufgaben können wir einfach weglassen und dann können wir die Arbeitszeit reduzieren. Arbeitszeitreduzierung führt immer zu Innovation. Also das ist eine Kontinuität durch die Geschichte der Menschheit, dass Vereinfachung und auch Arbeitszeitreduzierung immer zu Innovation führt.
Das sind ja total erschreckende Zahlen, die du hier präsentierst. Und ich finde auch interessant diese Begrifflichkeit Burnout, aber auch Bore-out, dass man sterbenslangweilig da noch gefangen gehalten wird an den Arbeitsplätzen. Vielleicht magst du das einen Moment ein bisschen ausführen, diese Formen von wertloser Arbeit. Gibt's da solche wertlose Arbeiten, die du immer wieder beobachtest? Und dann natürlich die Frage, warum werden sie trotzdem weitergeführt?
Also die größte Zeitfressmaschine im Moment sind Meetings. Und da hat ja die Firma Shopify ein spannendes Experiment gemacht. Sie haben an jedes Meeting quasi ein Preisschild gehängt. Also was kosten die Lohnkosten, Lohnnebenkosten, Cateringkosten, Raumkosten, Energiekosten. Und dann, wenn jemand zum Meeting eingeladen hat, stand automatisiert direkt die Summe daneben. Und dann haben sich alle erschrocken, weil sie nicht wussten, wie viel kostet eigentlich so ein Meeting. Und jetzt finden bei Shopify eben nur noch die wertvollen Meetings statt und die wertlosen Meetings sind gestrichen. Und das sind in Summe 322.000 Arbeitsstunden pro Jahr, die jetzt sinnvoller eingesetzt werden. Meetings führen aber auch dazu, dass wieder Protokolle geschrieben werden, die fast keiner liest. Berichte werden geschrieben, die müssen irgendwo abgelegt werden. Und Studien sagen inzwischen, Menschen verschwenden einen großen Teil ihrer Zeit mit dem Suchen wiederum dieser Informationen, dieser Protokolle, weil man sie nicht gut ablegt. Dann kommt dazu, es hat mal ein Geschäftsführer bzw. der Prokurist, der eine Holding geführt hat oder mit 40 GmbHs und jeden Monat einen Bericht schreiben musste, der hat einfach mal 2/3 des Berichts weggelassen und einfach mal geguckt, ob sich irgendjemand meldet, dass sich niemand gemeldet. Also das sind also eine Dinge. Bei Meetings können wir locker 20-40% streichen, bei Protokollen können wir locker 20-40% streichen und bei Berichtswesen auch. Dann Öffnungszeiten. Ganz viele Organisationen gehen inzwischen dazu über, also die fortschrittlich sind. Sie sagen, warum müssen wir eigentlich von 8-16 Uhr erreichbar sein? Wir sagen einfach unseren Kunden, wir sind von 8-12 erreichbar und die anderen 4 Stunden, die arbeiten wir fokussiert an den Aufträgen unserer Kunden und das ist ja locker kommunizierbar und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, was vereinfacht werden kann und wodurch dann aber eben fokussierter gearbeitet wird.
Du bringst hier kritische Stichworte Meetings, Protokolle von Meetings und dann die Ablage von diesen Protokollen und die unglaubliche aufwendige Suche nach den Informationen in diesen abgelegten Protokollen. Und ich habe eingangs erwähnt, dass du ja verschiedene Bücher geschrieben hast, eben dieses Buch Smart Arbeiten mit der Delete-Strategie. Und in diesem Buch habe ich gesehen, dass du dich intensiv mit Überlastung und Stress im Job beschäftigt hast. Und dort auch erklärt, wie man unnötige Aufgaben oder eben solche Meetings und auch Routinen kritisch detektieren und streichen kann. Du hast im Buch geschrieben, statt mehr zu tun, geht es darum, weniger, aber wirksamer zu arbeiten. Im Kern, es geht darum, Arbeitsprozesse zu vereinfachen, Freiräume zu schaffen und Freude und Produktivität im Beruf wieder zurückzugewinnen. Dieses Buch Smart Arbeiten mit der Delete-Strategie, was hat das Buch gemeinsam mit deinem neuen aktuellen Buch Arbeit einfach lassen?
Das Gemeinsame ist, dass jeder direkt bei sich anfangen kann. Du brauchst keinen riesen Transformations- oder Change-Prozess, sondern jeder und jede kann direkt bei sich anfangen. Das ist auch immer eine der ersten Übungen, die ich in einem Streich-Workshop mache. Manche nennen es auch die Lead-Workshop oder Lösch-Workshop. Jedenfalls geht es eben darum, dass jeder sich einen Zettel nimmt, einen Stift und Kreise malt. Und zwar Zeitkreise im Verhältnis, wie viel Zeit brauche ich für meine Tätigkeiten? Und dann sind dann bei den Haupttätigkeiten meistens so 5, 6, 7 Kreise auf dem Blatt, die unterschiedlich groß sind. Und dann sage ich, und jetzt definiert ihr mal den Wert dieser Tätigkeiten für den Zweck der Firma oder eben für die Kunden, was ja dann indirekt auch der Zweck der Firma ist. Und dann kommen halt in diese Zeitkreise kleine oder eben auch große Wertkreise. Und du hast sofort nach 10 Minuten, länger dauert das nicht, hast du einen ersten intuitiven Blick, man sagt ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, welche Tätigkeit kann ich sofort streichen, weil sie gar keinen Wert mehr liefert und welche Tätigkeit, da kann ich die Zeit vielleicht reduzieren, weil sie immer weniger Wert liefert. Und das wird dann ausgehängt, wir machen dann so eine Art Ausstellung und dann kann man rumgehen, kann man mit seinen Teamkollegen sprechen, kann man mit den Vorgesetzten sprechen. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand sagt, aber die Aufgabe ist so, ist zwar wertlos, aber du musst sie trotzdem tun. Das passiert nur, wenn wir darüber sprechen, wir sind überlastet. Aber wenn wir es wirklich mal schwarz auf weiß mit dieser Übung machen, habe ich es immer erlebt, dass Menschen sofort streichen dürfen. Das führt sofort dazu, dass sie ein Erfolgserlebnis haben, weil sie ja diese 20% dann für andere Aufgaben wirksamer einsetzen können. Und das führt dazu, dass Menschen es dann tatsächlich regelmäßig tun. Ich kenne Organisationen, die fragen seit 2,5 Jahren in jedem, mindestens einmal die Woche, brauchen wir das noch oder kann das weg? Und das bezieht sich halt auf alles, was in der Organisation stattfindet. An Prozessen, Protokollen, aber auch natürlich an Produkten und Services.
Das ist ja ein tolles Bild, das du uns hier zeichnest. Solche Streichworkshops in Firmen mit Teams, wo eben offengelegt wird, was da so alles läuft und welche Routinen sich eingeschlichen haben und was sich löschen lässt. Ich will diese Frage gleich mal rübernehmen. Ich bin nämlich immer interessiert, wenn ich Buchautoren hier in der Podcast-Reihe habe, zu hören, wie bei ihnen der Schreibprozess gelaufen ist. Mhm. Und das interessiert mich, weil ich ja selber auch immer wieder mal ein Fachbuch schreibe. Und ich weiß von dir, Martin, du hast Erfahrung mit Selbstpublishing. Mhm. Dein neues Buch ist allerdings in einem Verlag, beim Business Village Verlag, publiziert worden, wo ich auch schon ein Buch veröffentlicht habe. Ich bin neugierig von dir zu hören. Hast du bei deinem aktuellen Buch auch gelöscht? Hast du auch einen Löschworkshop durchgeführt? Hast du reduziert oder weggelassen? Und was genau hat sich dabei verändert?
Definitiv ja. Also mein Prozess ist immer so, ich recherchiere, sammle ganz viel Geschichten, rede mit Leuten, mache Umfragen, fahre zu Firmen hin, gucke mir das von innen an. Dann entwickle ich quasi für mich den roten Faden für dieses Buch. Der Titel entsteht, dann mache ich quasi das Exposé für mich vor allen Dingen, auch für den Verlag, aber vor allen Dingen auch für mich. Und dann schreibe ich komplett durch. Dann nehme ich mir 6 Wochen Zeit und schreibe am Stück weg von morgens bis abends. Und das ist immer länger als das, was publiziert wird. Alle meine Bücher wurden um ungefähr 1/3 gekürzt. Und das war bei den ersten Büchern durchs Lektorat. Und jetzt gerade bei dem neuen Buch, Arbeit einfach lassen, da habe ich selber schon direkt nach dem Schreiben 2 Wochen lang 1/3 wieder weggekürzt. Das kann auch mal ein ganzes Kapitel sein, aber meistens sind es dann, kürze ich die Geschichten, damit sie pointiert darüber kommen. Also das ist erstmal der Schreibprozess, also da kürze ich immer und beziehungsweise wenn das Lektorat es macht, dann danke ich denen ganz doll, wenn die 1/3 weggekürzt haben bei den vorherigen Büchern. Und zu dem Self-Publishing, das habe ich bei 2 Büchern so entschieden, weil zum Beispiel bei dem Buch 4-Tage-Woche, das war Ende Februar 23 fertig gesetzt von meinem quasi Buchsatz, der den Buchsatz gemacht hat und das Design. Und am 1. März war es im Handel. Und das war in Deutschland 2023 die Phase, wo am positivsten auch öffentlich über die 4-Tage-Woche geredet wurde. Das heißt, ich habe diesen Hype über 3, 4, 5 Monate mitgenommen. Die Bücher haben sich verkauft. Und danach wurde sie gleich wieder schlecht geredet öffentlich. Das hätte ich mit dem Verlag so schnell nicht schaffen können. Deswegen war die Entscheidung da, okay, ich will direkt am Tag, nachdem es fertig ist, erscheinen. Jetzt muss ich sagen, der Business Village Verlag war jetzt auch extrem schnell. Also wir haben den Vertrag Anfang Juli unterschrieben. Ich habe bis Mitte August geschrieben und wie du weißt, seit Mitte Oktober ist es im Handel. Also das heißt, auch Verlage verändern sich da und werden auch für Autoren, die sehr zeitaktuelle Themen bringen, immer attraktiver.
Ja, diese Beobachtung habe ich auch gemacht. Der Business Village Verlag hat da die Nase vorn und in Rekordzeit bringen sie sauber lektorierte, sorgfältig lektorierte Bücher auf den Markt und das ermöglicht ihnen eben aktuelle Themen, die gerade in sind, wie eben 4-Tage-Woche zeitnah auf den Markt zu bringen. Bei uns ist das Buch Microlearning und Nanolearning, unser Schreibprozess von Joachim Lorenz. Und von mir war etwa 4 Monate und dann noch 2 Monate Korrekturschlaufen. Aber das habe ich so bei anderen Verlagen bisher noch nie erlebt, dass im Prinzip von Vertragsunterzeichnung bis Verkauf in den Buchhandlungen 6 Monate unter Umständen möglich sind. Wenn du jetzt so sagst, dieser Schreibprozess beim Buch, wie der bei dir gelaufen ist, bin ich neugierig, weil ich eben selber auch als Fachbuchautor unterwegs bin und immer wieder diese Frage an Co-Autoren, an andere Autoren richte. Erlebst du bei dir im privaten Leben, dass dort auch schon so ein Habitus einzieht, wo du sagst, ich will das einfach mal weglassen in deinem Alltag und schauen, was dann passiert?
Also diese Denke, die ist natürlich immer da, was kann ich weglassen? Wie man hinter mir sieht, wenn man es sehen würde, ich habe wahnsinnig viele Bücher, da fällt es mir schwer. Bücher sammel ich, das ist einfach meine Leidenschaft. Aber im Frühjahr war ich zum Beispiel einfach mal 7 Wochen nicht in Deutschland und bin auf dem Camino de Santiago wandern gegangen, von Sevilla bis Santiago. Das heißt, ich habe da ganz bewusst auch dann nicht gearbeitet. Also weil das ist ja immer die Frage an Selbstständige oder auch an Buchautoren. Arbeitest du denn in einer 4-Tage-Woche oder 24-7? Und ich sage, manchmal arbeite ich 24-7, zum Beispiel, wenn ich 6 Wochen Buch schreibe, aber dafür kann ich dann auch mal 7 Wochen wandern gehen. Das ist meine Art des Weglassens.
Das ist ein schönes Beispiel. Ich muss gerade schmunzeln, Martin. Du warst im Frühjahr auf dem Santiago de Compostela und ich habe ja in Spanien studiert. Mich zieht es immer wieder auf die Iberische Halbinsel und ich war im Sommer. Allerdings nicht unbedingt mit dem Plan zu wandern, sondern ich war in Porto, habe dort Freunde besucht und bin von Porto Richtung Norden gereist. Und ich wollte ursprünglich Bus und Zug nehmen, aber weil Bus und Zug weggelassen wurden, die waren praktisch inexistent, der öffentliche Verkehr im ruralen Gebiet im Norden von Portugal und in Galicien ist miserabel. Ich musste dann zwangsweise umsteigen und dann waren mit mir auf der Strecke, es gibt ja viele Routen, die nach Santiago führen, da waren auch ziemlich viele Leute, die von Portugal Richtung Santiago wandern und die sagten dann alle, oh, du bist auch auf dem Santiago de Compostela. Und meine Antwort war, ja, zwangsweise, weil es ja keinen Bus heute gibt. Ich bin da ziemlich viel gelaufen, mehr als ich gedacht habe, weil halt das System, die Infrastruktur da weggelassen wurde.
Ja, faszinierenderweise, ich habe auf meinem Camino einen 21-jährigen Studierenden des Ingenieurwesens getroffen und der hat erzählt, Spanien ist federführend im Tunnelbau für Eisenbahnen weltweit. Also es gibt riesige spanische Firmen, die zu 70% im Ausland arbeiten, weil die so in Spanien ja so viele Berge haben und so viele Tunnel gebaut haben, dass sie da weltweit als die Experten angesehen werden. Also wahrscheinlich ihr Schweizer auch, aber die Spanier haben da mindestens aufgeholt.
Hochinteressant. Und trotzdem das Paradox, dass die Regionalzüge, miserable Verbindungen, 2 Züge pro Tag, einer um 7 Uhr morgens und einer um 9 Uhr abends. Das heißt, bei mir hat das dazu geführt, dass ich dann eben auf die Wanderschuhe gesetzt habe und die Strecken jeweils gelaufen bin.
Ja. Naja, und ein anderes Reduzieren war zum Beispiel, wenn mir eine Strecke nicht gefallen hat, also beziehungsweise wenn abzusehen war, dass die, weiß ich nicht, mir an dem Tag zu lang war oder ich Bock hatte, halt mehr nachzudenken, also irgendwie das ruhiger anzugehen, dann habe ich die Mitpilger gefragt, die manche machen die Strecken ja 3-4 Mal, haben die schon gemacht. Ja, wie wird denn der nächste Tag? Wird der schön? Also ist es eine schöne Strecke, eine schöne Olivenhain oder so? Nee, ist langweilig, aber muss man machen. Und dann, wenn jemand zu mir muss man machen gesagt hat, dann bin ich die Strecke einfach mit BlaBlaCar oder mit dem Bus gefahren.
Fantastisch, ja genau, weglassen, schauen, was passt, was genau. Jetzt richtig ist. Genau. Und ich will hier den Bogen mal schlagen rüber zur Erwachsenenbildung. Dort sprechen wir ja immer mehr über die Bedeutung, die Wichtigkeit von didaktischer Reduktion. Das heißt, Stofffülle zu reduzieren, Komplexität bearbeiten, ohne die Inhalte zu verflachen. Und ich stelle mir gerade die Frage, Martin, wie kann jetzt dein Einsatz Arbeit einfach lassen in Bildungseinrichtungen, zum Beispiel in Schulen, in Hochschulen oder in Weiterbildungsinstitutionen umgesetzt werden?
Also für mich steht im Vordergrund immer, was bewegst du und was bewegt dich? Wenn meine Bildungsinhalte nicht die Emotionen der Menschen erreichen, dann bleibt auch nichts hängen. Also Bildung und auch überhaupt Leben ist hoch emotional und das wird häufig in Bildungsprozessen vergessen. Wir Menschen sind Sinneswesen. Wir spüren, wir fühlen, wir hören, wir riechen, wir sehen, wir schmecken. Und da kann noch, wenn jemand vorne einen Vortrag hält, kann ich zwar davor sitzen, aber es kann passieren, dass 100% der Gäste 0% mitnehmen, weil es emotional niemand erreicht. Und wir hatten ja eingangs auch über Humor gesprochen. Also ich glaube, alle Formen der Emotionen, Humor, aber auch traurige Geschichten. Ich darf am Tag des Todes meines Vaters auch über den Tod meines Vaters sprechen. Ja, also ich glaube, diese Art der Emotionalität, die kommt an, die wird verstanden und dann sind Leute auch bereit, dir zuzuhören, wenn sie merken, du bist selber ein Sinneswesen, du bist selber emotional, du hast selber Gefühle. Dann sind die anderen auch bereit, mit ihren Gefühlen auf deine Inhalte einzugehen. Und das ist für mich, glaube ich, der größte Wandel. Und ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die das verstehen, dass es eben nicht um den Inhalt geht. Natürlich geht es am Ende um den Inhalt, aber der Inhalt kommt nur an, wenn er so verpackt ist, in Geschichten, in Emotionen, in Visuelles, dass Menschen es überhaupt verstehen wollen und dann auch verstehen können.
Martin, das gibt natürlich Resonanz bei mir. Ich hatte vor Jahren das Glück, dass ich mit Gerald Hüther, als er in der Schweiz an einem Kongress war, ein Interview führen konnte. Und Gerald Hüther hat dort diesen Satz, der zum Teil auch in seinen Büchern leicht paraphrasiert wiederkommt, geäußert. Er sagte, Emotionen sind Dünger für das Gehirn. Und er sagt, Emotionen sprechen eben Menschen noch viel tiefer an, als es vielleicht Fakten vermögen. Und wir sollten immer wieder schauen, dass wir natürlich fachlich, inhaltlich mit den Menschen unterwegs sind, dann aber auch unsere Angebote so planen, dass sich im Idealfall Menschen davon berühren lassen können und eine Verbindung zu ihrer Biografie, zu ihren Herausforderungen, zu ihren Aufgaben am Arbeitsplatz machen können. Und ich bin an dieser Stelle hier gerade auf den Gedanken gekommen, ich rolle dir die Frage zu, ja, was heißt das jetzt, die Emotionen ansprechen und was heißt das jetzt auch, wenn ausbildende, kursleitende Trainer ihre Lernsettings aufräumen möchten? Wie gelingt das, Emotionen anzusprechen? Du hast gesagt, Bilderstories. Wie gelingt das, Lernsettings aufzuräumen?
Weglassen heißt für mich vor allen Dingen, gerade im Bildungsbereich, aber auch grundsätzlich in jedem mitmenschlichen Umgang, lasst uns besser Frager werden statt besser Wisser. In dem Moment, wo wir anfangen, Fragen zu stellen, öffnen wir uns sowohl für neue Themen, für neue Wege, aber wir öffnen uns natürlich auch für die Teilnehmenden im Bildungssetting. Und ich glaube, dieses Fragestellen, das ist etwas, was bei Menschen sofort eine Resonanz auslöst, weil sie merken, okay, da steht kein Allwissender vor ihnen und da steht auch kein Besserwisser vor ihnen, sondern steht jemand, der Fragen stellt. Und jetzt lasst uns auf den Weg gehen und diese Fragen gemeinsam lösen, Antworten suchen, Wege suchen, Erfahrungen sammeln und daraus entsteht dann das gemeinsame Lernwissen.
Mir gefällt dieser Begriff Besserfrager statt Besserwisser. Und ich kann das bestätigen, Martin. Du und ich, wir haben uns ja vor ein paar Tagen in Bad Ragaz bei diesem Summit getroffen, beim Culture Summit, wo da viele, viele führende Business-Leute zusammengekommen sind und mal reflektiert und ausgetauscht haben. Und wir haben zusammen Mittag gegessen und ich glaube, ich habe gegessen und du hast ziemlich viel gefragt und es war ein anregendes Gespräch. Besser Frager statt Besserwisser.
Ja, weil ich für mich ist es ja auch so, das, was ich weiß, ist ja langweilig für mich. Deswegen stelle ich so gerne Fragen und lerne neue Perspektiven kennen. Und es war so faszinierend, auf dem Rückweg von Bad Ragaz nach Basel, wo ich übernachtet habe, war ich im Zug mit drei, die sozusagen aus der Organisation Great Place to Work, die Veranstalter von dem Culture Summit waren, die auch im Zug zurückgefahren sind nach Zürich und Basel. Und dann kamen wir so ins Gespräch und ich habe auch ganz viele Fragen gestellt, die ich dir auch teilweise gestellt hatte. Warum ist in Deutschland so eine schlechte Stimmung? Was könnt ihr uns für Tipps geben, ihr Schweizer? Und dann stellte sich raus, alle drei kamen aus Deutschland.
Alle drei waren aus Deutschland. Ich erinnere mich, du hast gesagt, warum sind die Schweizer deutlich besser gelaunt?
Ja, aber alle drei arbeiten in der Schweiz und das war ein super spannendes Gespräch, weil die kamen wiederum aus drei komplett unterschiedlichen Bundesländern, also leben auch schon alle drei lange in der Schweiz und arbeiten hier schon lange und hatten aber sozusagen hatten wir vier Perspektiven auf diese Fragestellungen und haben drei Stunden krass intensiv miteinander geredet.
Hochinteressant. Für dich eben auch.
Für mich.
Landsleuten, die in der Schweiz Wurzeln wachsen ließen und hier ihre Heimat haben, hier zur Wertschöpfung beitragen, hier arbeiten. Fantastisch. Martin, lass mich an dieser Stelle mal langsam die Schlussrunde einläuten. Traditionell versuche ich immer am Ende meine Notizen. Ich habe mir ganz viel gemacht, hier auf dem Papier zusammenzufassen. Bei unserem heutigen Gespräch habe ich mir notiert, weglassen ist tatsächlich Wertschöpfung. Nicht mehr Aufgaben oder mehr Inhalte bringen Fortschritt, sondern das gezielte Streichen von Überflüssigen in Lernprozessen wie in Organisationen. Kurz gesagt, Reduktion schafft Fokus und Qualität. Zweitens habe ich mir aufgeschrieben, das braucht auch mehr Vertrauen statt Kontrolle. Und sowohl in Teams als auch in Lernsettings entstehen Leistung und Motivation nicht durch Mikromanagement, sondern durch mehr Vertrauen, durch mehr Eigenverantwortung und Raum für Kreativität und letztendlich Raum für Innovation. Drittens habe ich eine Verbindung für mich im Kopf gemacht. Didaktische Reduktion ist Kulturarbeit. Einfach lassen bedeutet auch, Lern- und Arbeitskulturen zu verändern. Weg von Pflicht und Fülle hin zu Sinn, Wirkung und warum nicht Erholung als Teil von produktivem Lernen und produktivem Arbeiten. Martin, was denkst du darüber? Gibt's Ergänzungen vor dir?
Die Erholung ist so wichtig wie im Sport. Leistungssportler wissen ganz genau Powern und Pausen. Und das, was ich noch allen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchte, wer anfängt, nur eine einzige wertlose Tätigkeit zu streichen, gewinnt eben sofort Zeit und Energie. Und das ist der Anfang und man wird dann nie wieder aufhören, weil man es mindestens einmal erlebt hat und dann eben in der Folge im Jahr 52 Mal oder noch öfter. Und das ist sofort ein Erfolgserlebnis, weil ich sofort Zeit und Energie gewinne, auch für Erholung.
Danke für dieses schöne Beispiel. Danke für dieses Schlusswort. Am Ende frage ich immer, wo kann man sich mit dir verbinden? Wo findet man dich?
Auf LinkedIn unter Martin Geht mit AE und auf meiner Website martingeht.de.
Martin, ich danke dir für dieses feine und lehrreiche Gespräch. Ich wünsche deinem Buch und dir weiterhin ganz viel Freude und ganz viele tolle, lehrreiche Begegnungen mit einem interessierten Publikum.
Vielen Dank und all das wünsche ich dir auch von Herzen.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.